Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Glaube ist fragwürdig. Wir sind Stefan und Colin und wir wollen uns gerne mit Glauben auseinandersetzen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, Stefan, vielleicht sagst du ein paar Dinge zu dir. Wer bist du?
Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Stefan Lange. Ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Ich bin von Beruf aus Lehrer an einem Gymnasium. Deutsch und Politik sind meine Fächer. Und ich bin Schalke-Fan. Ja, das sind so ein paar ganz zentrale Punkte in meinem Leben.
Ja, auf jeden Fall ein leidensfähiger Mann. Stefan, verrat unseren Zuhörern doch mal, warum ich das Wort Sicherheit mit dir in Verbindung bringe.
Ja, weil es stimmt. Schuldig. Also wenn wir beide mal in den Heidepark reingehen, dann bin ich derjenige, der dir den Rucksack hält. Wenn du beim Freefall Tower dein Leben riskierst, da kriegen mich keine 10 Pferde drauf. Ich fahre auch viel lieber gerne Bahn als Auto. Das ist einfach meinem Sicherheitsdenken geschuldet. Genau, von daher vollkommen schuldig.
Ja, und als ergänzende Anekdote, also du überträgst das auch auf manche Details. Im Rahmen eines Vortrags hatten wir mal Kontakt und da hast du im Vorfeld sichergestellt, dass es Ersatzbatterien für deinen Presenter gibt. Denn es könnte ja sein, dass die Batterien ausfallen und dann deine PowerPoint nicht weitergeklickt werden kann. Habe ich noch bei keinem anderen Menschen erlebt. Also das nur als Ergänzung. Stefan, warum denkst du, dass Glaube fragwürdig ist?
Das ist wahrscheinlich meiner Biografie geschuldet. Ich bin erst im Alter von 28 Jahren Christ geworden. Ich denke mal, da werden wir noch mal häufiger drauf zu sprechen kommen. Und ich habe immer erlebt, dass man viele gute kritische Fragen an den Glauben stellen kann. Und damals war es aber für mich eher so, dass Glaube für mich insofern fragwürdig war, als ich mir dachte, das ist ein ganz komisches Konstrukt, was da geglaubt wird. Und genau, mittlerweile würde ich immer noch sagen, Glaube ist fragwürdig, aber eben mit dem, was ich gerade meinte, ist es wert, dass man gute Fragen an ihn stellt. Da bin ich mittlerweile, genau, von A auf B gesprungen. Und wie sieht's bei dir aus? Genau, erstmal so ein paar Daten zu dir. Wie alt bist du?
Ja, ich bin Colin Barke, 28 Jahre alt. Uns verbindet, dass auch ich Lehrer bin, beziehungsweise Lehrer werde. Also ich bin gerade in meinem Referendariat, komme aus Bielefeld ursprünglich und bin jetzt etwa seit einem halben Jahr nach Magdeburg gezogen. Dort unterstütze ich ehrenamtlich eine Gemeindegründungsarbeit. Hauptamtlich oder hauptzeitlich mache ich aber mein Referendariat und bin dann im nächsten Jahr fertig.
Und eine Frage an dich, Colin. Wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das bei dir?
Ja, also fliegen wäre super, ist aber ein bisschen zu langweilig, glaube ich, das so zu erwähnen. So der Klassiker, den wahrscheinlich jeder sagt. Deswegen würde ich Allwissenheit nehmen. Und jetzt wäre das natürlich ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt alles wüsste und dann im Rest meines Lebens nichts mehr zu entdecken und zu erforschen hätte. Deswegen hätte ich es, glaube ich, gerne so, dass ich am Ende meines Lebens alles wüsste und bis dahin wird das so mein Wissen kontinuierlich zunehmen. Also ich würde sagen, ich bin da schon ein wissbegieriger Mensch. Und ja, verstehe dann gerne irgendwie Zusammenhänge, ob das jetzt naturwissenschaftlich, theologisch, vielleicht manchmal auch politisch oder sonstiger Art ist.
Mhm. Ja, da wird die Superkraft ja sehr helfen dann so. Genau. Ja. Und was du mich gefragt hast, was willst du denn antworten? Warum denkst du denn, dass Glaube fragwürdig ist?
Ja, meine Biografie ist schon ziemlich anders verlaufen als deine. Für mich war Glaube eigentlich von klein auf ein Thema. Also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem meine Eltern glauben, in dem meine Geschwister glauben, in meiner engsten Verwandtschaft ist eigentlich so der überwiegende Teil christlichen Glaubens. Und ich wohne direkt neben einer Christengemeinde oder habe das zumindest von klein auf und bin da auch von klein auf hingegangen oder mitgekommen. Und für mich war Glaube definitiv immer ein Thema. Ich habe aber gemerkt, dass ich im Laufe meines Lebens immer wieder so Punkte hatte, verschiedene Stellen, wo ich meinen Glauben hinterfragen musste und weniger so diese ganz grundsätzliche Frage, gibt es Gott überhaupt? Da hatte ich ehrlich gesagt wenig Zweifel so im Laufe meines Lebens. Aber wie ich glaube und was ich dann vielleicht im Speziellen glaube und wie kann ich meinen Glauben auch mit manchen kritischen wissenschaftlichen Fragen übereinbringen, das waren für mich dann eigentlich so Themen und Gründe, wo ich gemerkt habe, okay, es lohnt sich, den Glauben zu hinterfragen. Es ist würdig, dass man auch kritische Fragen zulässt und ja darüber auch dann irgendwie vorankommt. Und ja, wir wollen in diesem Podcast so unterschiedliche Stationen durchgehen. Wir haben ja an verschiedenen Stellen einfach mal zusammengetragen, was sind so die Eckpunkte, mit denen wir uns hier in mehreren Folgen beschäftigen wollen. Heute soll es im Wesentlichen darum gehen, warum macht es überhaupt Sinn, sich mit Glauben zu beschäftigen? Stefan und ich haben das kurz erzählt, warum das für uns Sinn gemacht hat und wo das für uns relevant war. Aber warum macht es eigentlich ganz grundsätzlich Sinn, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen? Wir wollen in einem zweiten Schritt Argumente für die Existenz eines Gottes durchgehen. Wir wollen speziell über den christlichen Glauben sprechen in einem dritten Schritt. Also bei den Argumenten für die Existenz Gottes geht es ja noch nicht unbedingt darum, ob das jetzt der christliche Gott ist, sondern es kann erstmal auch ja, von einer anderen Religion sein und dann speziell darüber sprechen, wie ist das mit Jesus, wie ist das mit seinem Erdenleben, wie ist das mit seiner Auferstehung, die Geschichte, die man liest, gibt es da irgendwie einen objektiven historischen Rand, den man überprüfen kann. Wir wollen über Argumente gegen den christlichen Glauben ja, darüber sprechen. Ich habe das vorhin erwähnt, dass es sich auch lohnt, irgendwie kritische Fragen zuzulassen. Und so ein fünfter Bereich wird so der Bereich Ethik und Glaube sein, also so praktische Fragen, wie kann ich als Christ mit unterschiedlichen ethischen Bereichen umgehen. Das werden so fünf Bereiche sein, die uns so durch die Folgen tragen werden. Und wie gesagt, heute wollen wir erstmal damit anfangen, warum sollte man sich überhaupt mit dem Thema Gott und Glaube auseinandersetzen? Stefan, was willst du da erstmal so ganz grundsätzlich sagen? Warum hast du dich mit Gott und Glaube auseinandergesetzt?
Wie gesagt, ne, total biografiebedingt. Mir war damals vollkommen klar, als ich noch kein Christ war und ich war irgendwas, eine Mischung zwischen Atheist, Agnostiker und Deist vielleicht, je nach Tagesform, war mal mehr das mal oder mal das. Aber mir war schon immer klar, ich bin zwar in einem Elternhaus groß geworden, wo die Themen Jesus, Gebet, Kreuzigung, Auferstehung nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Und wie gesagt, bin da eher religiös, unmusikalisch aufgewachsen. Mhm. Aber mir war schon immer klar, dass, naja, so wie ich jetzt groß geworden bin, das muss jetzt nicht die Wahrheit ja letztendlich nicht sein. Also mein Weltbild, mit dem ich aufgewachsen bin, das kann zwar das Richtige sein, aber dann eher nur zufälligerweise. Aber es ist nicht richtig, weil gerade ich persönlich damit groß geworden bin. Das war mir schon immer klar. Mhm. Deswegen war für mich auch so eine Frage mal irgendwann so 2008 im Sommer so zentral wichtig. Wenn stimmt's denn, was Christen glauben? Ich habe mich auch gefragt, stimmt's, was Muslime glauben und stimmt's, was Hindus glauben? Ich musste nicht unbedingt Christ werden. Da hatte ich jetzt keine Notwendigkeit zu damals. Und wenn die Antwort mit Blick auf den christlichen Glauben Nein gewesen wäre, wäre das für mich überhaupt gar kein Problem gewesen. Denn wie gesagt, ne, nur weil der christliche Glaube in Deutschland und vor allem hier in Ostwestfalen-Lippe die klare Mehrheitsreligion ist, mir war klar, das ist kein Zeichen von Wahrheit. Und genau, deswegen mussten andere Denkkriterien her, aber ja, das war für mich deswegen wichtig, mich auch mal mit dem Thema Gott und Glaube auseinanderzusetzen.
Und jetzt ist das ja so eine ganz klassische Kategorie, dass man sagt, Wahrheit ist irgendwie so eindeutig und was ist wahr, was ist falsch. Aber heutzutage haben wir ja immer mehr Leute, die sagen, eigentlich ist das gar nicht so eindeutig mit dem Wahrheitsbegriff und speziell auf Religion gemünzt, könnte man ja auch sagen, und ich weiß nicht, inwiefern das für dich ein Gedanke war, es können doch alle Religionen recht haben. Also warum sich da entscheiden?
Ich glaube, mein aktuelles Ich würde meinem alten Ich jetzt den Gedanken vorstellen, wenn wir uns mal die Gottesbilder der einzelnen Religionen anschauen, dann stellen wir fest, dass wir es ja damit ganz klaren Widersprüchen zu tun haben. Ich nehme nur mal die vier oder nur mal vier große Religionen. Nehmen wir mal Buddhismus, Hinduismus, Islam, Christentum. Der klassische Buddhismus, da gibt es gar keinen Gott, zu dem man irgendwie gelangen könnte. Im Hinduismus dagegen, da haben wir drei Hauptgötter und etliche Nebengötter dabei noch dann. Und im Islam, da finden wir wieder einen einzigen Gott, der einig ist. Und im Christentum finden wir auch einen Gott, der dreieinig ist. Also wir sehen, wenn wir die Religion, die ich gerade genannt habe, wenn wir da Vertreter in einen Raum packen und die sollen sich über die Frage, wie ist Gott, einig werden, dann kommen die bei aller Liebe und allem Respekt auf keinen gemeinsamen Nenner. Man kann es auch noch mal ganz konkret machen. Ich meine, der christliche Glaube steht und fällt mit der Auferstehung Jesu. Und ne, ein paar Tage vor der Auferstehung war ja die Kreuzigung eins der bestbezeugten Ereignisse in der Antike. Ein überzeugter Moslem darf allerdings nach Sure 457 nicht davon ausgehen. Denn da steht so sinngemäß drin, dass Jesus nicht gekreuzigt wurde. Und ein engagierter Christ würde sagen, natürlich wurde Jesus gekreuzigt. Und diese beiden Aussagen, Jesus wurde gekreuzigt und er wurde nicht gekreuzigt, die können nicht gleichzeitig wahr sein. Da sehen wir schon, dass das nicht hinhaut, dass irgendwie alle Recht haben können. Was willst du denn sagen, wenn wir gerade bei dem Thema Wahrheit sind? Ich meine, Leute, das hatte ich erst neulich, könnten ja nicht nur sagen, naja, alle haben irgendwie recht, sondern es gibt gar keine Wahrheit. Also niemand hat recht. Was willst denn du da sagen?
Ja, ist so ein Gedanke, den man dann irgendwie öfter hört und wahrscheinlich auch gerade so in den letzten Jahren vermehrt hört. Ich muss da immer an dieses Bild mit dem Elefanten denken, das kennt vielleicht der ein oder andere, dass da verschiedene blinde Leute abgebildet sind und die betasten alle einen Elefanten. Und dann kommt der eine zu dem Ergebnis, weil er gerade den Stoßzahn fühlt, dass das ein Speer sei, und ein anderer betastet die Seite des Elefantens und sagt dann, das ist eine Wand, und jeder fühlt einen anderen Teil und sagt dann, das ist was anderes. Und das Bild soll eigentlich aussagen, naja, eigentlich betasten ja irgendwie alle das Gleiche, so, ne? Und sie haben ja gar keine Wahrheit. Und das, was vergessen wird, meiner Meinung nach, in diesem Bild ist, dass das ja davon ausgeht, dass es tatsächlich einen Elefanten gibt. Also es gibt eine Wahrheit, die ist gerade nur für die Leute nicht erkennbar, die ihn ertasten, weil die gerade blind sind, so, ne? Und ich glaube, wenn jemand das wirklich aufrechterhalten will und sagen will, nee, Wahrheit gibt es tatsächlich überhaupt nicht, dann fällt das in dem Moment zusammen, wo ich diesen Satz ausspreche, Wahrheit gibt es nicht. Weil wenn ich den Satz Wahrheit gibt es nicht sage, beanspruche ich in dem Moment, dass dieser Satz tatsächlich wahr ist. So, und ohne diesen Anspruch an irgendeiner Stelle absolute Wahrheit zu beanspruchen, funktioniert es nicht. Und ich glaube, wenn man, also jetzt vielleicht nicht in einer ganz extrem seltsamen philosophischen Gruppe zu Hause ist, dann wird man wahrscheinlich da auch zustimmen. Ich kenne dann eher den Einwand, und das ist dann vielleicht auch plausibler, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es diese Wahrheit, aber wir sind eigentlich wie in diesem Bild mit dem Elefanten blinde Leute. Also eigentlich können wir gar nichts über diese Wahrheit herausfinden. So, ne? Also wir könnten ja jetzt auch einen Podcast machen über Aliens in einer fernen Galaxie und dann irgendwie sagen, wir philosophieren darüber ein bisschen herum, und wahrscheinlich würden dann viele Leute zu Recht sagen, das höre ich mir nicht an, weil das, was Stefan und Colin da über Aliens in einer fernen Galaxie behaupten, das können die gar nicht wissen. Und da hätten sie ja recht. Ist das mit Gott nicht genauso? Also wie sollen wir etwas über Gott herausfinden?
Das trifft im ganz Groben eine Frage, die ich damals hatte, nämlich mein Vorwurf oder ja meine Kritik an Christen war eben auch immer, ob man sich nicht irgendwie so, ja, Gott projiziert, dass man sich so ein paar schöne Gedanken über Gott macht, wie ist er, wie soll er denn sein? Und ein guter Freund hatte mir damals eben so den Tipp gegeben, sonst korrigiere mich, wenn ich falsch liege und ich in falsche Richtung jetzt reingehe. Aber der Punkt ist eben, der mir gesagt wurde, und der stimmt auch, wir Menschen sind darauf angewiesen, dass sich Gott uns mitteilt. Denn wenn wir uns einfach nur so ganz blanke Gedanken machen, ja, wie könnte Gott sein, wie ist er denn so vielleicht, dann kommen da irgendwelche Gedanken bei rum, aber wahrscheinlich irgendwelche ganz wilden Spekulationen. Dann könnten wir vielleicht denken, naja, okay, der Mensch ist sterblich, also dann ist Gott unsterblich und der Mensch ist in seiner Macht begrenzt und Gott ist allmächtig und dergleichen weiter. Also dann kommen ganz viele Sachen bei rum, die sich mal so ausgedacht sind. Aber letztendlich sind wir einfach darauf angewiesen, wenn wir etwas Kompetentes über Gott sagen wollen, dass sich Gott uns selbst offenbart. Und das ist ja etwas, was Christen eben auch sagen, dass sich Gott uns gezeigt hat, nämlich in der Person Jesus Christus. Dass, wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wir auf diesen Jesus von Nazareth schauen sollen. Das ist, was Christen sagen. Andere Religionen sagen wieder was anderes, wie sich Gott offenbart hat. Und dann war es für mich damals eine Frage, okay, wenn das so ein Anlaufspunkt ist, dann muss man die wieder überprüfen. Wieder erstmal so ganz sachlich, objektiv, und dann schauen, was überzeugt mich denn so am meisten.
Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du da sagst, weil man könnte ja auch denken, okay, Glaube, das ist sowas für so spirituell angehauchte Leute, die irgendwie subjektive Glaubenserfahrungen haben und dann behaupten, sie haben die große Gotteserkenntnis. Aber es ist eben auch eine Frage von objektiven Kriterien, die man überprüfen kann. So, also über Jesus können wir zumindest ein paar Dinge feststellen. So, ne? Also die Frage, ob er gelebt hat, ist jetzt keine Streitfrage unter Historikern. So, ne? Und wir werden ja auch darüber kommen, wie verhält sich das mit dem Erdenleben Jesu, mit der Auferstehung, und was ist da aus einer historischen Perspektive überhaupt dran. Ne? Wenn wir nochmal jetzt zu unserer Grundfrage kommen, also warum sich überhaupt mit Gott und Glaube auseinandersetzen, haben wir jetzt mit der Wahrheitsfrage schon ein paar Sachen abgeklappert. Jetzt könnte ja auch ein Mensch auf die Idee kommen und sagen, boah, so eine grundsätzliche Frage über mein Weltbild, die will ich mir eigentlich gar nicht stellen, weil ich gucke mir mein Leben an, das läuft eigentlich ganz gut, ich habe nette Freunde, ich habe Geld, ich habe Hobbys, und ich will mich gar nicht dieser Gefahr aussetzen, dass ich mir so grundlegende Fragen stelle, weil nachher bricht mein Weltbild zusammen und dann stehe ich irgendwie vor dem Scherbenhaufen und habe noch weniger, als ich jetzt habe.
Du beschreibst fast mein Leben vor, ich sag mal, 15 Jahren. Das lief total gut. Genau, was du gerade hattest dann so. Ne? Ich hatte, genau, in der Uni lief es gut. Ich hatte Freunde. Finanziell lief es auch jetzt ganz okay über die Runden. Und ich hatte jetzt nicht die Sorge, dass mein Weltbild zusammenbricht. Ich habe mir einfach gar keine Gedanken gemacht über mein Weltbild. Also mein Leben lief. Das war für mich das Wichtige. Und ein Leben, was läuft, das war vielleicht mein insgeheimer Gedanke, der kann nicht so falsch liegen, auch von seinem Selbstbild her. Ein Punkt, den ich trotzdem dabei sehr, sehr wichtig finde, ist ja so ein Punkt von Selbstoptimierung. Das war immer so ein Gedanke, der bei mir immer mit rumschwebte. Ich meine, im Kontext christlicher Glaube hat da schon irgendwie so einen gewissen Touch. Da kommen wir gewiss auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn man sich jetzt mal so fragt, okay, ne, ich will ja für mich das immer das Beste rausholen und mein Leben läuft vielleicht ganz gut, aber ist das eben wirklich schon alles? Und da hat mir damals ein Bild geholfen, das hat ein Bekannter von mir, der Matthias Clausen, der ist jetzt aktuell Professor für Theologie in Marburg, der hat das Bild quasi herausgebracht. Stellen wir uns mal vor, ich sei ein Buch. Oder wir sind gerade alle mal ein Buch. Und genau, ne, wir werden jetzt von einem Menschen aus dem Regal rausgenommen und unter einen Stuhl gestellt, der wackelt. Und dann merke ich so als Buch, okay, Mensch, okay, das ist der Sinn meines Lebens. Also ich helfe Leuten, sich nicht zu verletzen, denn ich bin so gesehen derjenige, der das Wackeln dann aufhält. Aber eines Tages kommt jetzt jemand und der nimmt uns, wir sind ja gerade ein Buch, ne, der nimmt uns als Buch eben von diesem Stuhl weg. Und öffnet uns und liest aus uns und nimmt Wissen aus uns. Und auf einmal merken wir, wow, okay, das ist der eigentliche Sinn von meinem Leben. Ich bin im Grunde gar nicht dazu da, damit Leute sich nicht verletzen, auch wenn das ein guter Sinn ist. Aber der eigentliche Sinn meines Lebens ist, dass Menschen mich nehmen und Wissen aus mir herausziehen. Und das ist eben so der Punkt, den ich für mir Selbstoptimierung meinte. Mein Leben lief damals absolut gut. Ich hatte keinen Grund, mich irgendwie zu beschweren. Auch mit Leid hatte ich damals nichts zu tun. Aber die Frage war wirklich noch so, genau, habe ich jetzt eigentlich ein gutes Leben oder geht es sogar noch besser? Und ein Spruch damals war immer noch, fand ich sehr, sehr wichtig, dass das Gute ist der Feind des Besten. Das Gute ist der Feind des Besten. Und das schwingt beim Thema Selbstoptimierung mit bei. Aber ich weiß selbst, du hast beim Thema Selbstoptimierung so ein paar Sorgen, wenn es ums Thema christlicher Glaube geht. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, aber kannst du mal ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, genau. Also ich gebe dir grundsätzlich recht. Und ich glaube, so wie du den Begriff Selbstoptimierung in dem Kontext benutzt, bin ich 100% bei dir. Ich glaube, wichtig ist, dass man bei Selbstoptimierung und Glaube nicht daran denkt, so nach dem Motto, okay, ich habe ein gutes Leben und das, was Gott dir irgendwie anbietet, ist, dass noch sowas oben drauf kommt. So nach dem Motto, du hast ein Leben von 90% Fülle oder 90% Zufriedenheit und diese letzten 10%, die kriegst du noch oben drauf mit dem Glauben. Und wir verkaufen dir jetzt sozusagen das Glaubensprodukt und am besten nimmst du es an, dann wird dein Leben noch besser. Sondern der Anspruch des christlichen Glaubens, und das macht Jesus deutlich, in dem, was er gesagt hat in den Evangelien, ich würde sogar sagen durch die Bibel hinweg, dass es immer um eine Ganz-oder-gar-nicht-Frage geht. Das heißt, Leben mit Gott ist nicht einfach nur, da wird irgendein Teilbereich meines Lebens noch irgendwie dazu addiert und irgendwie so der spirituelle Glaubensbereich wird jetzt beeinflusst und der Rest nicht, sondern der Anspruch ist immer der, dass das ganze Leben verändert wird und auf den Kopf gestellt wird. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir hier nicht von einer Selbstoptimierung im Sinne von, okay, du kriegst nochmal so ein Update, sondern das ist sowas ganz Grundlegendes, wie du das eigentlich auch gerade mit dem Buch beschrieben hast. So, das Buch hat einen völlig anderen Zweck, als den kippelnden Tisch irgendwie zu begradigen und ja, hat eigentlich eine viel grundlegendere, andere Idee, warum dieses Buch geschrieben wurde. Ne? Und genauso ist es mit dem Menschen. Der Mensch ist, glaube ich, zur Beziehung mit Gott geschaffen. Und diese grundlegende andere Bestimmung, die will Gott sozusagen in uns zum Vorschein bringen. Genau.
Also Christi, ich glaube, kein Update hast du gesagt. Jetzt würde ich es gerade so verstehen, um mal in dieser Computersprache zu bleiben. Ist das kein Update von Windows 10 auf Windows 11, sondern schon ein grundlegender Tausch von Windows auf Apple, sage ich jetzt mal, ohne irgendwas davon bevorzugen zu wollen. Aber so würdest du es dann verstehen, ne? Also ein grundlegender Tausch des Betriebssystems und kein Update in einem Betriebssystem.
Ja, genau, absolut.
Genau, ja, dann fühle ich mich verstanden. So meinte ich das nämlich dann auch. Und ich meine, so ein wichtiger Punkt, der auch mitschwingt, ist ja dabei. Und das, ja, das ist mir damals der Gedanke, er war zwar recht klein, aber war vorhanden. Aber wenn der christliche Glaube dann stimmt und ich ihn dann nicht ergreife, dann mag mein Leben, wie gesagt, und es war ja echt gut, da mag mein Leben aber immer noch so schön und gut laufen, aber dann stimmt der Punkt eben auch, dann gebe ich mich eben mit zu wenig zufrieden. Denn wenn es jetzt wirklich stimmen sollte, dass es Gott gäbe, ne, also den Urheber vom Projekt Mensch, der sich alles ausgedacht hat, der also die eigentlichen Antworten auf die eigentlichen Fragen von mir kennt, dann, wie gesagt, würde ich mich ja mit viel zu wenig zufrieden geben, wenn ich mir denke, okay, ne, also so wie ich die Lage und die Welt überblicke, meinem begrenzten Horizont, und was kann ich mir schon denken? Ich weiß ja noch nicht mal, was jetzt gerade im Haus meines Nachbarn passiert. Ich weiß auch nicht, was morgen passiert. Keine Ahnung genau was. Aber wenn ich mir denke, okay, meinem begrenzten Horizont, mache ich mir dann Gedanken über die Antworten auf die eigentlichen Fragen des Lebens, dann kommt dabei natürlich was bei rum. Und ich würde mir damals eben auch zugestehen, dass meine Antworten auf die Sinnfrage auch schon durchaus gut waren. Aber wie gesagt, das musste ich mir mal zugestehen. Wenn der christliche Glaube stimmt, dann stimmt das, dass es diesen Gott gibt, der Schöpfer von allem ist. Und der kennt die eigentlichen Antworten auf die eigentlichen Fragen. Und dann gebe ich mich mit viel zu wenig zufrieden, wenn ich mich nur auf meine Gedankenwelt oder auf die Gedankenwelt von, ja, von viel Klügeren verlasse, weil jeder Mensch an sich ist ja begrenzt. Das war für mich immer ein wichtiger Punkt. Das nochmal als Ergänzung und auch als Abschluss meinetwegen beim Thema Selbstoptimierung.
Ja, danke dir dafür. Vielleicht, wenn wir nochmal einen ganz neuen Punkt aufmachen. Also wir haben jetzt so den Gedanken der Selbstoptimierung ausgeführt. Gibt es ja, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, kannst du ja auch gerne noch erzählen, aber mein Eindruck ist, dass die Diskussion um Gott und Glaube oft nicht in einer besonders nachahmenswerten Weise geführt wird. Also da ist oft viel Polemik drin, da ist oft viel Streit auch mit drin, die durch solche Glaubensfragen und durch Glaubensthemen entstehen. Und ich habe auch schon die Aussage gehört, dass Leute sagen, okay, es gibt so bestimmte Themen, über die diskutiere ich einfach gar nicht mehr. Und dazu gehört Politik und Glaube zum Beispiel. Und jetzt könnte ja auch jemand sagen, boah, ich will mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen, weil ich weiß, wenn ich das Thema diskutiere, wenn ich das anschneide, dann endet das in irgendeiner Form in Streit. Dann lasse ich es lieber ganz. Warum tun wir uns jetzt diesen Podcast an und warum sagen wir, machen wir aber trotzdem? Was würdest du sagen?
Es gibt ja immer diesen negativen Streit, der immer ins Emotionale ausufert und der eigentlich gar nicht so richtig auf ein Ziel, auf die Sache ausgerichtet ist, sondern immer nur, wie gesagt, so Emotionen abarbeiten will. Da bin ich auch überhaupt gar kein Freund von. Das bringt ja auch nichts. Das ist eigentlich nur Zeitverschwendung letztendlich, aber ein positiver Streit und gerade als Lehrer für Politik, Sozialwissenschaften, also wo man mal um bestimmte Dinge ringt und auch gerne mal um das Thema Wahrheit ringt, das ist ja durchaus eine Tugend und die kann ja auch Sachen voranbringen, denn die Gefahr wäre jetzt ja, wenn ich mich nicht auf positives Streiten, auf positives Ringen und Diskutieren einlasse, dann lande ich, meine Erfahrung zumindest, ja häufig irgendwie in der Oberflächlichkeit oder auch bleib bei meinen Vorurteilen, die ich da so habe. Wenn ich die manchmal so teste und ich meine, es kann ja sogar sein, dass wenn ich mal mich tiefer mit dem Thema auseinandersetze, wenn ich positiv streite, dass ich feststelle, ja Mensch, die Vorurteile, die ich zum Beispiel gegen Christen hatte, ja, die stimmen ja wirklich. Das könnte ja sein. Es könnte aber auch sein, dass ich feststelle, ja Mensch, so wie ich über die Truppe gedacht habe, das haut doch nicht so richtig hin. Wenn ich mal mit Leuten mal ins Gespräch komme, die Glauben und Denken vertreten, dann merke ich, dass es vielleicht doch nicht so dumm ist, was Christen glauben. Genau. Was sind deine Erfahrungen bei dem Thema Streit, negativ, positiv? Siehst du das auch so oder was?
Also ich würde sagen, ich habe beides erlebt. Also ich hatte viele richtig, richtig gute Gespräche über den Glauben, auch kritische, auch Streitgespräche, wo ich im Nachhinein trotzdem sagen würde, ey, das war echt gut, dass ich sie geführt habe, weil es mich vorangebracht hat und hoffentlich auch die Person, mit der ich da diskutiert und gestritten habe. Ich habe auch das andere erlebt. Also ich hatte auch mal, ja, wirklich über einen langen Zeitraum dann mit einer Person verschiedene Diskussionen, die sehr sachlich angefangen hat. Und am Ende sind wir, glaube ich, an einem Punkt gelandet, wo wir im Rückblick, vermute ich jetzt mal, beide sagen würden, okay, das war vielleicht nicht so ideal, wie das gelaufen ist. Also die Gefahr ist, glaube ich, durchaus realistisch und die darf man, glaube ich, auch nicht kleinreden, weil Ich glaube, das hat damit zu tun, was wir vorhin bei der Selbstoptimierung gesagt haben. Wenn ich über ein Thema spreche, das so grundlegend ist, dass mein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf stellt, dann führt das natürlich zu völlig anderen Emotionen, als wenn ich vielleicht über Fußball diskutiere. Wobei, das kann auch sehr emotional sein. Aber es ist zumindest verständlicher, wenn das dann so einen auch vielleicht viel mehr berührt und trifft. Und trotzdem würde ich sagen, eigentlich anlehnend an das, was du gesagt hast, ist es immer wert, auch diese kritischen und schwierigen Themen anzugehen. Und ich glaube, man sollte auch den Anspruch haben, so diese zentralen Lebensthemen nicht komplett auszusparen. Also ich glaube, es sollte die Ausnahme sein, dass ich sage, ich beschäftige mich mit diesem Thema nicht oder ich diskutiere mit Person X nicht über Thema Y. Ja, das kann es manchmal geben und das ist manchmal auch richtig. Aber ich denke, das sollte die Ausnahme sein. Und ich sollte nicht grundsätzlich sagen, dieses Thema, das klammere ich komplett aus meinem Leben aus und damit beschäftige ich mich ans Lebensende gar nicht mehr, weil wie du gesagt hast, dann ist es eigentlich vorprogrammiert, dass ich da in der Oberflächlichkeit bleibe und auch eigentlich nicht vorankomme. So, ne? Und ich denke, es ist halt auch ein Punkt, wo wir uns dann dran messen lassen wollen, dass wir das auf eine gute Art und Weise hier führen wollen und deswegen ja auch gerne die Möglichkeit geben wollen, dass ihr uns Rückfragen stellt, dass ihr auch kritische Fragen stellt. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, glaube-es-fragwürdig@gmx.de. Und da dürft ihr wirklich gerne eure Eindrücke mitteilen, aber gerne auch Fragen, die kritisch sind, die uns zum Weiterdenken anregen und die ja uns vielleicht auch in manchem hinterfragen lassen.
Ja, okay, dann lass uns doch mal zum Landeanflug ansetzen, was diesen Podcast zumindest hier angeht und mal so ein Fazit ziehen. Und ich fange mal gerne an und so ein Thema, was hier die ganze Zeit ja so mitschwang, war ja so dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis. Was kostet es mich denn eigentlich, wenn ich mich mal ernsthaft und ehrlich mit dem Thema Glocken-Glaube auseinandersetze? Und meine Antwort wäre darauf, und das kann ich aus eigener Erfahrung sogar ganz gut sagen, im Grunde genommen kostet es mich ja nur Zeit und Gedankenkraft. Und dann kommt am Ende was bei diesem Denkprozess hinaus oder heraus, besser gesagt, nämlich zum Beispiel, dass das christliche Weltbild wirklich so Käse ist, wie ich immer so dachte. Das hätte damals ja durchaus sein können. Also wie ich vorhin meinte, ne, ich wollte ja kein Christ werden. Es hätte sein können, dass ich mich auf das Christliche erstmal einlasse und feststelle, die Vorurteile, die ich hatte, die bestärken sich und mein Weltbild, was ich damals hatte, also mein nicht-christliches, hätte sich nur noch umso mehr verstärkt. Es wäre nur noch viel fester im Sattel gewesen. Das wäre schon ja ein großer Punkt und echter Gewinn gewesen. Ich hätte aber auch feststellen können, und das habe ich ja auch dann, dass die Christenmenschen doch gar nicht so dumm und naiv sind, wie ich da immer dachte. Und das hat mich dann erstmal am Ball bleiben lassen. Und wir sind ja gerade beim Thema, warum sollte ich mich mit dem christlichen Glauben überhaupt beschäftigen? Mein erster Punkt war auch, dass ich damals gemerkt habe, Mensch, Christen sind gar nicht so blind und gar nicht so naiv, wie ich immer dachte. Und das war für mich auch ein ganz, ganz spannender Mehrwert. Mhm. Was findest du noch aus der heutigen Folge mitnehmenswert?
Ja, ich glaube, ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, warum die Wahrheitsfrage eigentlich so entscheidend ist. Und ich glaube, da muss man auch immer diese Frage mitdenken. Also sich zu fragen, gibt es eine Wahrheit? Und wenn ja, welche Wahrheit ist das? Beziehungsweise, also wer hat da recht? Und was ist dran an dem, was die Christen tatsächlich glauben? Und ist an diesem Gedanken der Selbstoptimierung, dazu sind wir dann ja übergegangen, vielleicht doch mehr dran, als ich vielleicht von Anfang an irgendwie gedacht hätte oder im Vorhinein gedacht hätte. Und ja, an welchem Punkt bin ich in meinem Leben? Ich glaube, das ist auch eine gute Frage, ne? Also bin ich überzeugt davon, dass das Leben, das ich gerade führe und die, ich sag mal, das Weltbild, das ich habe, das beste Weltbild ist, das wahre Weltbild ist? Oder ist es vielleicht möglich, dass an diesem Gedanken der Selbstoptimierung, dass ich tatsächlich wie so ein Buch bin, das eher einen wackelnden Tisch hält, das aber eigentlich zu was anderem geschaffen ist, zu was anderem gemacht ist? Ist dieser Gedanke vielleicht nachdenkenswert. Wir haben eben noch damit geschlossen, dass wir ja die Diskussion irgendwie auf eine gute Art und Weise führen wollen und uns daran auch messen lassen wollen. Also versuchen da nicht ins Polemische abzurutschen und tatsächlich auf die Argumente und Gedanken einzugehen, die da auch wirklich relevant sind und eben auch gerne die kritischen Gedanken zulassen wollen. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir uns darüber freuen, wenn ihr uns Rückmeldungen gebt, wenn ihr Fragen habt und wie gesagt gerne auch die kritischen Fragen stellt, dann wollen wir uns dem auch gerne widmen. Und freuen uns darüber, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.